HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Bet und Arbeit ruft die Welt. Bete kurz, denn Zeit ist Geld.
Wir, die IG Metall, wollen Arbeitszeiten, die zum Leben passen.
Wir haben bei uns in der Branche mit 35 Wochenstunden eh schon bundesweit in einem großen Flächentarifvertrag die niedrigste Arbeitszeit.
Wenn Arbeitskräfte gebraucht werden, haben sie mehr Möglichkeiten, Nein zu sagen, als wenn sie nicht gebraucht werden.
Auch die Beschäftigten haben ihre Ansprüche, dass Arbeitszeiten so gestaltet sind, dass Vereinbarkeit von Arbeit und Leben, dass Pflege, Kinder, aber auch Ausgleich für belastende Arbeitszeitmodelle möglich sind.
Ich glaube, das tägliche Problem der Zufriedenheit lässt sich viel besser lösen, wenn wir gemeinsam mit der Gewerkschaft auf den Gesetzgeber zugehen, um das Arbeitszeitgesetz zu ändern.
Ich glaube, das, was wir gerade mit dem Thema Arbeitszeit fordern, ist eher ein Win-Win-Spielchen für beide Seiten und kein Thema, wo Arbeitgeber als Verlierer dastehen, sondern sie gewinnen damit Arbeitszeitmodelle, die sie attraktiv machen für den Fachkräftemarkt von morgen.
Freiheit, Freiheit,
das neue Jahr beginnt mit einem Paukenschlag. Die Gewerkschaft IG Metall bläst gehörig die Backen auf. Schon am Donnerstag waren die ersten Warnstreiks bei Porsche in Stuttgart. Heute nun hat die Gewerkschaft vor allem in Hessen und Thüringen nachgelegt und sie will ihre Daumenschrauben aus Metall weiter anziehen. Das kann sie sich auch leisten, denn die IG Metall ist mit 3,9 Millionen Mitgliedern die größte Gewerkschaft der Welt. 6% mehr Lohn ist die eine Forderung. Die Arbeitgeber bieten 2%. Gut, da wird man sich wie immer irgendwo in der Mitte einigen. Aber die zweite Forderung, die hat es in sich. Das Recht für jeden, die Wochenarbeitszeit 2 Jahre lang auf 28 Stunden zu reduzieren. Und wenn man sich in dieser Zeit um kleine Kinder oder um die Pflege der Eltern kümmert, dann soll auch noch ein teilweiser Lohnausgleich dazukommen. Und diese Forderung bringt die Arbeitgeber jetzt auf die Palme. Sie weigern sich überhaupt nur darüber nachzudenken, geschweige denn ernsthaft darüber zu verhandeln. Seid mal flexibel. Harte Zeiten für weiche Arbeit. Harte Streiks für weiche Arbeitszeiten, so heißt die Sendung heute. Wenn dieses Thema wird uns das ganze Jahr begleiten, wenn sich die mächtige Metallgewerkschaft durchsetzt, dann wird das Folgen haben für viele andere Branchen im Land. Das war schon immer so. Am Donnerstag also ist die nächste Verhandlungsrunde. Heute schon wollte die IG Metall vorbeugend Druck machen. Dazu Laura Esslinger.
Es dürfte eine heiße Woche werden für die Arbeitgeber. Seit heute früh gibt es an über 80 Werkstoren im Bundesgebiet Warnstreiks. Über 15.000 Beschäftigte aus der Metall- und Elektroindustrie haben sich allein heute daran beteiligt. Beim Autobauer Porsche etwa legten am Morgen nach IG Metall-Angaben über 3.000 Beschäftigte ihre Arbeit für eine Stunde nieder. Und die Stuttgarter wollen ihre Kundgebungen ausweiten. Am Donnerstag beginnt in Baden-Württemberg nämlich die dritte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt. Bis dahin heißt es, weiter Druck machen. Das taten die Gewerkschafter heute auch bei mehreren Autozulieferern in Hessen und Thüringen. Bei Magna in Offenbach starteten am Mittag mehr als 200 Beschäftigte mit einer Kundgebung in die Warnstreikwoche. Und bei Volkswagen im sächsischen Chemnitz zogen nach Angaben der Gewerkschaft über 400 Beschäftigte in einem Demonstrationszug vor das Werktor. In Norddeutschland dagegen war der Warnstreikauftakt noch verhalten. Nur einzelne Betriebe in Niedersachsen wurden bestreikt. Ab übermorgen sind dann aber in allen 5 norddeutschen Bundesländern Aktionen geplant. Und die sollen mindestens bis Ende nächster Woche gehen. Dann beginnen in Bremen die Verhandlungen mit den Arbeitgebern. In Nordrhein-Westfalen plant die IG Metall ebenfalls Großes. Bis zur nächsten Woche will sie Beschäftigte aus über 500 Betrieben zu mehrstündigen Warnstreiks mobilisieren. Im Kern geht es der Gewerkschaft nicht nur um eine Lohnerhöhung von 6%, sondern um die Arbeitszeit. Die soll für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektrobranche flexibler werden. Arbeitnehmer sollen ihre Arbeitszeit für 2 Jahre auf 28 Stunden pro Woche verkürzen und sie danach wieder auf die üblichen 35 aufstocken können. Wer Kinder betreut oder Angehörige pflegt, soll für diese Zeit außerdem einen Lohnausgleich bekommen. Die Arbeitgeber schäumen bei diesen Forderungen. In Zeiten des Fachkräftemangels sei so etwas nicht machbar und ein Lohnausgleich sei ungerecht. Der Chef der IG Metall, Jörg Hoffmann, hält dagegen:
Es gibt selbstverständlich die Möglichkeit, dass Arbeitgeber über flexible Arbeitszeitmodelle auch an dieser Stelle agieren. Sie zeigen Flexibilität wenn der Kunde es will. Sie zeigen Flexibilität, wenn die Kapitalnutzung erhöht werden soll. Und wir meinen, sie sollen auch Flexibilität zeigen dann, wenn es um die Interessen der Beschäftigten geht.
Einen Vorgeschmack auf die erste große Warnstreikrunde hatte es bereits vergangene Woche gegeben. An den ein- bis zweistündigen Ausständen beteiligten sich zunächst kleinere Betriebe. Jetzt sollen auch die großen folgen. Laut IG Metall werden die Warnstreiks noch mindestens 2 Wochen andauern, bis zum 22. Januar. Da starten dann auch im letzten Tarifgebiet die Verhandlungen.
Was für ein Arbeitskampf kommt da möglicherweise auf uns zu? Noch geben sich beide Seiten überhaupt nicht kompromissbereit. Und die Situation ist ja spannend. Gerade die junge Generation hat heute vielleicht andere Werte als Lohnsteigerungen. Junge Väter wollen die kleinen Kinder aufwachsen sehen. Bei der Bahn konnten sich die Mitarbeiter nach dem letzten Tarifabschluss entscheiden, ob sie eigentlich mehr Geld haben wollen oder mehr Urlaub. Und die Mehrheit hat sich für den Urlaub entschieden. Also da scheint sich wirklich was zu ändern. Professor Michael Hüther ist der Direktor des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Er kann uns die Bedenken der Unternehmen gut erklären. Schönen guten Abend.
Ich grüße Sie.
Was spricht denn aus Ihrer Sicht gegen eine zeitweise Arbeitsverkürzung auf 28 Stunden pro Woche?
Gegen zeitweise Arbeitszeitverkürzung oder Teilzeitmodelle spricht zunächst gar nichts. Und das ist auch jetzt alles schon möglich. Und es gibt einen entsprechenden gesetzlichen Anspruch. Die entscheidende Frage ist, will man das flächendeckend, will man eine neue Welt der Arbeitszeit auf 28 Stunden hin justieren? Und zweitens, wie soll es mit Lohnausgleich gehen? Welche Verantwortung wird hier auf die Unternehmen geladen für das, was im Privaten Bedeutung hat? Und damit entsteht sozusagen eine Struktur, die die Möglichkeiten der Unternehmen, gerade der in vielen kleinen und mittleren der Metall- und Elektroindustrie natürlich überfordern. Das Entscheidende ist also der Lohnausgleich und es ist sozusagen die Generalisierung, die hier angelegt ist.
Gibt es schon Schätzungen, wie viele Arbeitsstunden ausfallen würden, wenn so ein Modell käme in dieser Größenordnung?
Nein, aber Sie können ja dicken Daumen sagen, es ist der Übergang von der 5-Tage-Woche zur 4-Tage-Woche. Das heißt also, Sie haben eine entsprechende Kürzung, die präter prop dabei bis zu 20% liegt. Wenn Sie es mal als extrem nehmen, ist das natürlich etwas, was in die gegenwärtige Lage nicht überhaupt nicht passt. Aber unabhängig davon, was die gegenwärtige Lage ausmacht, sind wir in einer Welt, wo auch die Arbeitnehmer immer wieder bekunden, in allen Befragungen, die es gibt, übrigens auch in Befragungen der IG Metall, dass sie eigentlich grundsätzlich mit den Arbeitszeiten zufrieden sind und dass sie sozusagen eher in der Frage, wie souverän sind sie, das über das Jahr hinweg, über Zeitstrukturen im Jahresverlauf zu differenzieren, viel mehr diskutieren wollen, als generell eine solche Pauschalregelung 28 Stunden und dann mit noch unfairen Differenzierungen, dann kriegt jemand mehr, wenn er privat was hat, da lässt sich ja alles möglich, lässt sich noch die Tante herbeiführen, die man dann pflegen muss, gegenüber denen, die das immer schon gemacht haben und keinen Zuschlag bekommen. Also da liegt auch ein Argument der Unfairness drin. Ich kann nicht sehen, dass das wirklich im Interesse der Arbeitnehmer ist.
Also deshalb halten Sie das gesamte Modell der Gewerkschaft für rechtswidrig? Wo ist das Problem?
Nee, das Problem liegt darin, dass für einen Teil der Gruppe, nämlich für die, die Kinder oder andere Pflegeleistungen oder Fürsorgeleistungen dann zu Hause erbringen, als Grund für diese Arbeitszeitverkürzung ein Lohnausgleich gewährt werden soll. Das heißt, Unternehmen werden hier in eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung gebracht, für die sie nicht da sind. Das ist eine Aufgabe, die der Staat durch Kindereinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, andere Dinge, durch das, was wir im Pflegegesetz und in der Pflegeversicherung organisieren, zuständig ist und wo ohnehin ja schon die Unternehmen als paritätisch mitfinanzierende Sozialversicherung auch beteiligt sind. Man muss immer wissen, worum es geht. Das eine ist Arbeit und das andere ist halt nicht Arbeit. Und die Dinge so zueinander zu bringen, kann auf Dauer nicht gut gehen.
Gut, also der größte Haken ist der Lohnausgleich, aber den sollen ja nur Schichtarbeiter bekommen oder die Mitarbeiter, die Kinder erziehen oder Eltern pflegen. Mhm. Wenn man sich das leisten kann, auf den Lohnausgleich zu verzichten, wäre das den Arbeitgebern egal?
Gut, es ist ja immer mit dem Arbeitgeber zu verhandeln, was man gerne hätte. Wenn man sich um eine Stelle bewirbt und sagt, okay, ich hätte die gerne, aber ich habe eine andere Zeitpräferenz, nehmen Sie mich auch, wenn ich weniger Stunden nur machen will, ich kann Ihnen versprechen, ich mache das Gleiche, dann werden Arbeitgeber sich sehr genau überlegen, wie sie damit umzugehen haben. Wir haben heute eine Vielfalt von flexiblen, differenzierten Arbeitszeitmodellen. Unternehmen, es gibt Unternehmen, die am Jahresanfang ihren Beschäftigten freistellen, sozusagen die Arbeitszeit zu definieren. Es gibt Atmungen in alle Richtungen. Es gibt Arbeitszeitkonten seit fast 13 Jahren in der Metall- und Elektroindustrie, die auch im Jahresverlauf sozusagen das Atmen der Arbeitszeit dem einzelnen Beschäftigten auch im Sinne der Unternehmensentwicklung möglich machen. Insofern ist da eigentlich nicht grundsätzlich was neu zu erfinden. Mein Eindruck ist, IG Metall hat hier ein Thema gesucht der Mobilisierung. Und dann natürlich mit dem Lohnausgleich, wo dann nicht mehr genau die Fußnote gelesen wird, für wen es eigentlich ist, etwas in Gang zu setzen, wo sie sich eigentlich verrannt hat. Denn nochmal gesagt, es ist ein Modell, das am Ende diskriminiert. Diskriminiert ist nicht das, was Unternehmen akzeptieren können, auch rechtlich nicht, zwischen letztlich gleichgestellten Arbeitgebern. Und die Frage, sie haben eine unterschiedliche private Situation, führt nicht zu unterschiedlichen Lohnzahlungen. Also auch das ist etwas, was wirklich, wenn man es zu Ende denkt, in eine sehr absurde Gesamtlage führt.
Die nächste Verhandlungsrunde ist am Donnerstag. Wie viel ist denn jetzt eigentlich Kriegsgeheul und Panikmache auf beiden Seiten? Und wo liegt tatsächlich die Schmerzgrenze?
Naja, die Schmerzgrenze liegt für die Unternehmen schon klar, da das hier in ihr Organisationsrecht eingegriffen wird. Und am Ende ist es immer so, das Geld kommt ja nicht aus den Unternehmen an sich, sondern von den Kunden, die bereit sind, für diese Unternehmensleistung oder Produkte zu zahlen. Und das zu angemessenen Konditionen, auch zu angemessenen Lieferzeiten. Wir haben beispielsweise im Augenblick durch die hohen Auslastungen Riesenprobleme, überhaupt die Lieferketten entsprechend darzustellen. Insofern ist schon das, was mit den Warnstreiks jetzt passiert, etwas, was mit Blick auf Tarifautonomie, Verantwortung beider Sozialpartner zu sehen, ist sehr fragwürdig. Und Arbeitgeberverbände sagen, sie wollen jetzt nicht das gerichtlich klären, wobei sie klare Handhabe oder auch Informationen und Gutachten dazu haben, das ist sehr fragwürdig. Also die Schmerzgrenze ist sehr nah, die ist weit weg.
Kann man das Argument vielleicht auch einfach auf den Kopf stellen? Also vielleicht würde der Metallbereich auch mehr engagierte Mitarbeiter finden, wenn es in seinem Bereich mehr moderne Arbeitszeitmodelle gäbe als heute.
Nun, auf der einen Seite stellen wir fest, wir haben in der Metall- und Elektroindustrie heute fast einen historischen Höchststand der Beschäftigung, wie überhaupt insgesamt in der Industrie. Wer das vor 10 Jahren behauptet hätte als eine Vision, den hätte man sozusagen beiseite genommen und nicht für ganz ernst gehalten. Wir müssen also mal sehen, wir haben eine gewaltige Stabilität in der Industrie wie in kaum einem anderen europäischen Land und damit auch Beschäftigung, Stabilität durch gute Arbeit. Das sind alles Hochlohnarbeitsplätze. Und alle Arbeitsplätze, die direkt oder indirekt durch den Export mit der Weltwirtschaft verwoben sind. Und das sind gute Arbeitsplätze. Ich hatte es eben erwähnt, alle Befragungen der Beschäftigten, auch der IG Metall, zeigen den hohen Zufriedenheitsgrad der Beschäftigten mit ihren Arbeitsplätzen. Und die Frage ist, wie gewinnt man weiter? Ja, da muss man findig sein. Da gibt es heute ein ganzes Set von Instrumenten und Sie haben es am Anfang erwähnt, dann ist es gar nicht mal nur der Lohn, dann sind es Betreuungsthemen, dann sind es Themen Familie und Beruf, Gesundheit, Weiterbildung, all das, aber vom Arbeitsplatz her gedacht, von der Beschäftigungsfähigkeit her gedacht und von den Perspektiven, die ein Unternehmen in seinem Markt sieht, dann macht es Sinn, aber das muss dezentral geschehen und sicherlich nicht durch eine pauschale Vorgabe auf 28 Stunden.
Professor Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft, vielen Dank. Die IG Metall vertritt 3,9 Millionen Mitglieder und was ist eigentlich mit denen, um die sich keine Gewerkschaft kümmert? Mit wem sollen die über ihre 28-Stunden-Woche verhandeln? Wir zeigen heute auch eine andere Situation, eine andere Arbeitsrealität im Jahr 2018. Eine Reisebloggerin hat der Zeit mal anonym beschrieben, wie ihr Arbeitsalltag eigentlich aussieht. Daraus heute ein paar Ausschnitte.
Mit meinem Einkommen würde ich in Deutschland nicht weit kommen. Ich verdiene rund 1.000 Euro im Monat. Das klingt nach sehr wenig Geld, aber da ich als digitale Nomadin lebe, reicht es. Digitale Nomaden haben oft keinen festen Wohnsitz, sondern reisen ständig umher und verdienen ihr Geld durch Arbeiten, die sie online und damit überall auf der Welt erledigen können. Gerade lebe ich zum Beispiel in Vietnam und mache House-Sitting. Das heißt, ich wohne kostenlos in der Wohnung von jemand anderem, der gerade geschäftlich unterwegs ist und passe dafür auf das Haus auf. So spare ich mir die teure Miete, die ich in Deutschland bezahlen würde. Das Geld verdiene ich vor allem mit meinem Reiseblog. Ich arbeite mit Unternehmen zusammen, die Werbung auf meinem Blog oder in den dazugehörigen sozialen Medien machen wollen. Ich sage nicht Werbung schalten, weil man da an Werbebanner oder Ähnliches denkt. Diese sucht man auf meinem Blog aber vergeblich. Ich schreibe stattdessen Artikel in Kooperation mit Unternehmen oder teste ihre Produkte und verlinke sie. Meine Leser können in meinen Blogbeiträgen sehen, welche Leistungen ich für einen Blogbeitrag erhalten habe. Bei bezahlten Kooperationen oder solchen mit sehr hohem Gegenwert steht Werbung über dem Artikel. Bei unbezahlten, kleineren Kooperationen erwähne ich unter dem Text, mit wem ich zusammengearbeitet habe und wie die Kooperation genau aussah, wenn ich zum Beispiel kostenlos in einem Hostel übernachten darf.
Digitale Nomaden, davon gibt es immer mehr, und zwar freiwillig. Wir hören gleich noch mehr aus dieser neuen Arbeitswelt. Seid mal flexibel, harte Streiks für weiche Arbeitszeiten. Für 2 Jahre mal ein bisschen weniger arbeiten, weil den Kindern das gut tun würde oder weil man die pflegebedürftigen Eltern nicht ins Heim schicken will. Das ist so eine Idee der IG Metall. Die war ja oft Vorreiter im Arbeitskampf. Viele Themen hat sie gesetzt und die anderen sind dann nachgezogen. Franka Welz mit einem Rückblick.
Beat und Arbeit ruft die Welt. Bete kurz, denn Zeit ist Geld.
Bete kurz, denn Zeit ist Geld. Speziell um die Arbeitszeit wird in Deutschland seit gut 200 Jahren gestritten. Allerdings hat die Arbeitnehmerseite das Thema erst vergleichsweise spät für sich entdeckt. Die Industrialisierung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begriffen viele als Chance, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Sie wollten daher möglichst viel arbeiten und dadurch möglichst viel verdienen. Das ändert sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, für die sich seit den 1860er Jahren herausbildende Arbeiterbewegung nicht ganz uneigennützig. Denn kürzere Arbeitszeiten waren auch eine Voraussetzung dafür, dass Arbeiter sich überhaupt gewerkschafts- oder parteipolitisch engagieren konnten. Zusätzlicher Schub kam vom Pariser Kongress der Zweiten Sozialistischen Internationalen im Juli 1889. Hier wurde der 1. Mai zum Feiertag der Arbeiter erklärt und zum Kampftag für den 8-Stunden-Tag. Der Erste Weltkrieg erwies sich als Rückschlag für kürzere Arbeitszeiten. Auch in der Arbeiterbewegung überwog die Sicht, dass in der Kriegszeit nicht weniger, sondern mehr gearbeitet werden müsse. In der Nachkriegszeit sollte sich das aber auf jeden Fall wieder ändern. So hieß es etwa am 22. Juni 1918 im Korrespondenzblatt des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes.
Und wenn die Gewerkschaftsbewegung in den kommenden Jahren eines großen begeisternden Kampfzieles bedürfte, dem alle Berufe ohne Unterschied zustreben sollten, welches bessere Ziel könnte gefunden werden als die Erringung des 8-Stunden-Tags, als eines Anrechts, das sich die Arbeiterklasse aus diesem Kriege erkämpft hat?
Die Arbeitgeberseite sah das naturgemäß anders und hielt dagegen. Das Gegenteil sei der Fall.
Nach dem Kriege aber heißt es arbeiten, arbeiten und nochmals arbeiten. Es werden Überstunden mehr denn je geleistet werden müssen.
Et voilà, die Kontroverse der Nachkriegszeit. Zumindest der ersten. In den 1950er Jahren schreibt sich die IG Metall erneut die Verkürzung der Arbeitszeit auf die Fahnen. Damals galt der Samstag noch als regulärer Arbeitstag.
Genau gesagt heißt das Panier.
Samstag gehört der Vati mir.
Es wurde um die 5-Tage-Woche gestritten und die 40-Stunden-Woche.
All überall erstrebt es die IG Metall.
Ludwig Erhard, damals noch Bundeswirtschaftsminister, zeigte sich wenig begeistert.
Die Gefahr besteht darin, dass wir weniger arbeiten und zwar die Verkürzung in stärkerem Maße vornehmen, als wir an Produktivität zulegen können, als ob das dann möglich wäre, ohne dass nicht irgendwo im volkswirtschaftlichen Verbrauch ein Loch eintritt.
Bis die 40-Stunden-Woche für nahezu alle Arbeitnehmer die tarifliche Norm wurde, ging allerdings viel Zeit ins Land. Erst 1978 galt sie für fast 93% der Beschäftigten.
1, 2, 3, 4, Arbeitszeit verkürzen wir!
1984 dann der nächste Höhepunkt im Streit um die Arbeitszeit. Franz Steinkühler, damals zweiter Vorsitzender der IG Metall.
Die IG Metall fordert angesichts der Massenarbeitslosigkeit, die besteht, die wirksamste Waffe gegen eine weitere Zunahme der Arbeitslosigkeit zu ergreifen, ist die Verkürzung der Wochenarbeitszeit.
Bundesarbeitsminister Norbert Blüm hielt dagegen, das könne gar nicht funktionieren.
35-Stunden-Woche, das kann nur wie die kalte Dusche auf den Aufschwung wirken. Das kann nur Nachschub für Arbeitslosigkeit sein.
7 Wochen lang wurde in der Metallindustrie für die 35-Stunden-Woche gestreikt. Die Druckindustrie war sogar 13 Wochen im Ausstand. Am Ende stand, wie so oft, ein Kompromiss zwischen der IG Metall und dem mächtigen Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Die schrittweise Einführung der 35-Stunden-Woche. In der Metall- und Druckindustrie gilt sie seit 1990. Im Gegenzug akzeptierte die IG Metall eine stärkere Flexibilisierung der Arbeitszeit. Norbert Blüm sollte übrigens recht behalten. Die Hoffnung der Gewerkschafter, mit kürzeren Arbeitszeiten der Massenarbeitslosigkeit beikommen zu können, erfüllte sich, zumindest in den 1980er Jahren, nicht.
Die Arbeitskämpfe der letzten Jahrzehnte, vieles, was für uns heute selbstverständlich ist, wurde damals hart erkämpft. In unserer Wahrnehmung geht es bei diesen Arbeitskämpfen immer um mehr Geld. Aber so ganz stimmt das natürlich nicht. Professor Werner Plumpe ist Wirtschaftshistoriker an der Uni Frankfurt. Ich habe ihn gefragt, welche Rolle spielte denn der Konflikt um die Arbeitszeit in der Arbeiterbewegung?
Die Arbeitszeit ist eigentlich einer der ganz wesentlichen Konfliktpunkte, die es schon seit dem 19. Jahrhundert gibt. Im 19. Jahrhundert waren die Arbeitszeiten sehr viel länger, als sie heute sind. 12-stündige Arbeitszeiten, allerdings inklusive der Pausen pro Tag, waren seinerzeit gar nicht unüblich. Und von daher war für die Arbeiterbewegung, für die entstehende Arbeiterbewegung, für die Arbeiterschaft neben der Frage der materiellen Lohnhöhe auch die Frage der Arbeitszeit, der Arbeitsbelastung, der Arbeitsbedingungen immer ein wichtiges Problem. Nur man darf nicht vergessen, kürzere Arbeitszeiten unter den Bedingungen des 19. Jahrhunderts bedeuteten geringere Einkommen. Und das führte dazu, dass zwischen den Forderungen nach höheren Löhnen und nach kürzerer Arbeitszeit ein Widerspruch entstehen konnte. Das war nicht einfach zu lösen. Von daher konzentrierten sich die Gewerkschaften zu Anfang vor allen Dingen auf höhere Löhne. Aber die Frage nach Arbeitszeiten spielte immer eine große Rolle.
Und eigentlich war dann das Geld dann doch wichtiger als die Arbeitszeit, vermute ich?
Ja, weil für die Arbeiterschaft war die Möglichkeit, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, ganz wesentlich. Und wenn die Gewerkschaften oder die Obrigkeit, die tat das ja auch, durch Vorschriften der Gewerbeaufsicht oder andere Dinge die Möglichkeit, die eigene Arbeitskraft zu verkaufen, einschränkten, etwa indem man Höchstarbeitszeiten festlegte, dann traf das bei den Beschäftigten nicht unbedingt oder bei den Arbeitern nicht unbedingt immer auf Gegenliebe. Auch die Einschränkung von Frauenarbeit und anderen Dingen, die im 19. Jahrhundert ja sehr verbreitet war, das konnte schon auf Kritik stoßen, weil eben dann die Möglichkeit nicht bestand, arbeiten zu gehen und Geld zu verdienen. Und bei sehr niedrigen Einkommen, die für das 19. Jahrhundert ja typisch waren, war das keine Frage, die man mal so oder so entscheiden konnte, sondern das hatte existenzielle Bedeutung.
Das heißt, zu Beginn haben sich die Gewerkschaften sogar unbeliebt gemacht mit der Forderung, die Arbeitszeit zu verkürzen?
Ja, sie mussten sehr genau aufpassen, in welche Richtung sie ihre Forderungen stellen. Und es war von einem Teil der Arbeiterschaft klar, dass man kürzer arbeiten wollte. Der 8-Stunden-Tag steht ja nicht zu Unrecht am Beginn, wenn man so will, der Arbeiterbewegung und ihrer Symbolik. Aber es war auch immer klar, dass damit keine größeren Lohneinbußen verbunden sein konnte. Ein ganz interessantes Problem ergab sich nach dem Ersten Weltkrieg hier in Deutschland 1918, als die Arbeiterparteien und die Gewerkschaften ja wichtigen politischen Einfluss errungen hatten und durchsetzen konnten, dass der Akkordlohn verboten wird für eine gewisse Zeit. Das ist bei der Arbeiterschaft durchaus nicht nur auf positive Resonanz gestoßen, keineswegs, denn das hieß für sie, dass die Leistungslohnsysteme ausfielen und dass man dann weniger verdienen konnte. Und wo es möglich war, haben die Arbeiter von sich aus darauf gedrängt, dass man wieder zu Leistungslöhnen zurückkehrte, weil dadurch einfach die Mehrarbeitschancen größer waren. Und auch die Auseinandersetzungen um den 8-Stunden-Tag, die geführt wurden in den frühen 1920er Jahren, das waren hochsymbolische politische Forderungen mit vielen Streiks. Aber wenn die Arbeiterschaft im Einzelnen gefragt wurde, ob man denn bereit sei, Überstunden zu machen, um dadurch mehr Geld zu verdienen, dann war die Bereitschaft, das zu tun, gar nicht so gering. Also es zeigt sich, dass die Forderungen der Gewerkschaften nach höheren Löhnen und nach kürzerer Arbeitszeit schon miteinander in einem gewissen Konflikt gestanden haben. Gleichwohl haben sie beides immer versucht durchzusetzen, aber mit durchaus gemischten Folgen und Bedingungen.
War das in anderen europäischen Ländern vergleichbar?
Das ist vergleichbar, denn man muss es sehen, für die Arbeiterschaft ist das zentrale Problem zunächst mal die Sicherung der eigenen Existenz, des eigenen Lebensunterhalts, des Lebensunterhalts der Familien durch die eigene Erwerbsarbeit. Und da möchte man im Grunde genommen relativ frei sein, dabei seine Arbeitszeit, wenn man so will, zu verkaufen. Die Gewerkschaften möchten das unterstützen, möchten höhere Löhne erzielen, möchten aber auch günstigere, bessere Arbeitsbedingungen haben. Und diesen Konflikt gibt es eigentlich europaweit.
Aber es gibt ja auch Unterschiede. Also die Streikbereitschaft, heißt es immer, sei in Deutschland niedriger als in anderen europäischen Ländern. Woran liegt das?
Das ist eine ganz interessante Geschichte, denn das ist in der Tat richtig. Das lässt sich schon bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Und das hat etwas damit zu tun, dass es hier in Deutschland eine in der Tat nur historisch zu erklärende Tradition der Sozialpartnerschaft gibt. Die war vor dem Ersten Weltkrieg nicht so ausgeprägt, ist dann aber nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik regelrecht institutionalisiert worden, vor allen Dingen durch die betriebliche Mitbestimmung, durch die Anerkennung der Gewerkschaften, durch das Tarifvertragssystem etc. pp. Das ist ja nicht mal von den Nazis abgeschafft worden, wenn auch pervertiert, aber am kollektiven Arbeitsrecht und an kollektiven Verträgen haben die Nationalsozialisten festgehalten. Und nach 1945 hat man das wieder aufgenommen und die Mitbestimmungsrechte wurden ausgeweitet und ausgedehnt. In der Folge, dass sich für Gewerkschaften und Arbeit und Kapital das als eine Art, wenn man so will, vertrauensgestütztes Vertragsspiel etabliert hat. Man kämpft und es mangelt auch nicht an harten Worten und an harten Konflikten. Aber im Grunde weiß man, dass man gemeinsam etwas erreichen kann, dass die Wirtschaft sich positiv entwickelt und dass es dann etwas zu verteilen gibt. Es ist ein Plussummenspiel, das über Institutionen wie Tarifvertragsgesetz und Mitbestimmung funktioniert und wo sich beide Seiten in gewisser Weise vertrauen. Vertrauen nämlich darin, dass man etwas tut, dass der Wirtschaftsstandort sich positiv entwickelt und man dann dessen Erträge einigermaßen gleich untereinander verteilen kann.
Und das ist wirklich gut für beide Seiten, für Gewerkschaften und Arbeitgeber gleichfalls?
Ja, das hat den großen Vorteil. Man nennt das produktivitätsorientierte Lohnpolitik, dass die Löhne und damit auch die Kosten der Unternehmen sich an der Entwicklung der Produktivität orientieren. Also Gewerkschaften und Kapital verständigen sich im Grunde genommen über die Verteilungsspielräume und die werden dann ausgenutzt. Natürlich umkämpft, das ist keine Frage von Freundlichkeiten oder von Nachlässigkeiten im Miteinander umgehen, sondern das geht durchaus hart zur Sache. Aber man weiß, dass gemeinsame Verhalten wird durch die Orientierung an der Produktivitätsentwicklung bestimmt. Und da vertraut man sich gegenseitig. Das hat die Mitbestimmung wohl insgesamt erreicht. Das ist in anderen Ländern definitiv anders. Da herrscht eher ein Misstrauensklima in die Richtung, dass man sagt, das ist, was der eine gewinnt, das wird der andere verlieren. Und von daher ist die Möglichkeit zu Kompromissen und damit auch zu gemeinsamer produktivitätsorientierter Lohnpolitik eher gering ausgeprägt. Das führt dann schneller zu Streiks, zu Auseinandersetzungen, zu Konflikten ohne. Und das ist ja das Bemerkenswerte, es deshalb den Arbeitnehmern dort besser ginge als hier bei uns.
Wie guckt denn an der französische oder der britische Gewerkschafter auf den Deutschen? Voller Neid oder Missgunst?
Das kommt ja darauf an, wer guckt. Denn ich glaube, die Gewerkschafter in den unterschiedlichen Ländern, die sind in ihren Konflikten sehr verstrickt, ist zu hart gesagt, aber sind in ihren Konflikten sehr drin und sie fragen sich, kann man das, was sie in Deutschland machen, kann man das so ohne weiteres übertragen, würde das hier funktionieren? Und ich glaube, die wären da eher skeptisch. Aber die, die jetzt meinethalben Wirtschaftsjournalisten, andere Journalisten oder Politiker, die einen in dem Sinne eher nüchternen Blick haben, ich glaube schon, dass die dieses deutsche System der Sozialpartnerschaft und der produktivitätsorientierten Lohnpolitik alles in allem etwas salopp gesagt neidisch betrachten. Weil man weiß, dort wird eine Politik betrieben, von der beide Seiten etwas haben und die insgesamt die ökonomischen Möglichkeiten eher verbessert.
Also Sie als Wirtschaftshistoriker würden sagen, wir können zufrieden sein in Deutschland mit den Gewerkschaften?
Also wenn man das alles in allem nimmt, dann würde ich sagen, hat sich hier in Deutschland eine überaus, der Soziologe Walter Müller-Jensch hat das Konfliktpartnerschaft, eine überaus produktive Konfliktpartnerschaft etabliert. Das ist keine Spielerei oder kein nicht gegenseitiges Ernst nehmen, das geht um harte Konflikte, aber man tut das im Rahmen dessen, von dem man weiß, was es gemeinsam an Vorteilen gibt, wenn man kooperiert.
Das war Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker an der Uni Frankfurt. Eine freie Reisebloggerin kann von den Errungenschaften der deutschen Gewerkschaft freilich überhaupt nicht profitieren. Von einer 28-Stunden-Woche wagt sie gar nicht erst zu träumen. Die Arbeitsrealität im Jahr 2018 kann auch so aussehen.
Ich arbeite zwischen 10 und 16 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche. Für mich gibt es kein Wochenende. Einen typischen Tagesablauf habe ich dabei nicht. Es gibt zu viele verschiedene Aufgaben, die erledigt werden müssen. Das wird mir auch manchmal zu stressig. Aber es ist ja völlig klar, dass ich kein Geld damit verdiene, faul am Strand zu liegen. Rund die Hälfte meiner Arbeitszeit geht für die Organisation drauf. Ich muss zum Beispiel Routen planen, Flüge und Übernachtungen buchen, mit Kooperationspartnern reden, Vorträge vereinbaren, Buchhaltung führen und so weiter. Außerdem gebe ich Kurse zum Thema Blogs und digitalem Nomadentum. Ich verkaufe auch meine Bücher, inzwischen habe ich schon 15 im Selbstverlag veröffentlicht. Ein großer Teil der Arbeit ist natürlich die Recherche. Ich sehe mir vor Ort an, mache Touren mit, fotografiere. Rund 2 Stunden pro Tag verbringe ich dann allein mit meinen Social-Media-Accounts. Instagram, Twitter und Facebook sind das Argument für Unternehmen, mit mir zusammenzuarbeiten. Dort habe ich die meiste Reichweite. Auf Instagram zum Beispiel folgen mir über 37.000 Menschen. Nachdem das alles erledigt ist, habe ich noch keine Zeile für meinen Blog oder mein nächstes Buch geschrieben. Das kommt dann auch noch dazu. Ich versuche, einen Post pro Woche zu veröffentlichen, in Deutsch und Englisch.
HR2 Kultur, der Tag. Seid mal flexibel. Harte Zeiten, harte Streiks für weiche Arbeitszeiten. Die Gewerkschaft IG Metall kämpft für die sogenannte verkürzte Vollzeit. Das heißt also, jeder Mitarbeiter bekommt das Recht, seine Arbeitszeit für maximal 2 Jahre auf 28 Stunden pro Woche zu kürzen. Das bedeutet dann entweder eine lockere 4-Tage-Woche oder eben an 5 Tagen nur 5,5 Stunden arbeiten. Wäre das ein netter Luxus oder würde das wirklich was ändern im Leben der Familie? Isabel Reifenrath hat es für sich mal durchgespielt.
7 Stunden weniger Arbeit pro Woche bedeutet mehr Zeit für die pflegebedürftigen Eltern, mehr Zeit für die Kinder, mehr Zeit zum Ausruhen. Für die, die im Prinzip eh mehr als einen Job machen. Denn was bedeutet es, kleine Kinder zu haben oder alte, kranke Eltern? Ich selbst bin bisher kinderlos und meine Eltern brauchen meine Hilfe bisher nur, wenn sie Probleme mit dem Internet oder ihrem Handy haben. Aber ich sehe, wie meine Mutter meinen 95-jährigen Opa pflegt. Ich sehe, wie Freundinnen zwischen Zuhause, Kita, Arbeitsstelle und Supermarkt hin und her sprinten. Und wenn ich darüber nachdenke, ob ich mal Kinder haben möchte, dann frage ich mich manchmal, wie man Kindern gerecht werden kann, wenn man voll berufstätig ist. Wie viel Zeit bleibt einem am Ende wirklich mit ihnen, wenn der Wecker morgens um 6:30 geht? Duschen, Zähne putzen, anziehen, nur für mich alleine brauche ich 30 Minuten. Frühstück machen, Kinder wecken, die Kinder anziehen, Brote schmieren. Kinder funktionieren nicht immer, sie mögen es nicht hektisch. Also geht dafür locker nochmal eine 30 Minuten drauf. Kinder zur Kita oder zur Schule bringen, selbst zur Arbeit fahren. Man ist frühestens um 8:15, eher 8:30 auf der Arbeitsstelle. Bei einem 8-Stunden-Tag kann man gegen 17 Uhr gehen. Nach Hause fahren, die Kinder auf dem Weg abholen, vielleicht nochmal schnell etwas im Supermarkt fürs Abendessen besorgen. 18 Uhr zu Hause und das alles nur, wenn man nah an der Arbeitsstelle wohnt. Dann Abendessen machen, bei den Hausaufgaben helfen, ein bisschen aufräumen, vielleicht mal eine Waschmaschine waschen. Dann ist 19 Uhr. 1 Stunde zusammensitzen, essen, danach Küche aufräumen, Wäsche aufhängen, Kinder baden, ins Bett bringen. Viel Zeit für die Kinder bleibt da nicht. Zeit für einen selbst schon gar nicht. Ob ich mich in dieses Hamsterrad begeben möchte? Eher nicht. Klar kann man Elternzeit nehmen, aber nur 3 Jahre lang. Vor allem die Grundschulzeiten bringen viele Eltern aber in Bedrängnis. Wenn der Unterricht um 11:30 endet, schaffen es selbst Halbtagsangestellte nicht rechtzeitig zu Hause zu sein. In der 1. und 2. Klasse brauchen Kinder Hilfe bei den Hausaufgaben. Und um sie abends um 18 Uhr zu machen, sind sie viel zu klein. 7 Stunden weniger arbeiten pro Woche würden definitiv helfen. Ein freier Tag oder jeden Tag 1-2 Stunden weniger. Zeit, um im Sommer vor dem Abendessen Eis essen zu gehen, im Winter Schlittschuh zu laufen. Tatsächlich würde die 28-Stunden-Woche das Kinderkriegen für mich attraktiver machen. Sie wäre auch die Notfallbremse, die ich ziehen könnte, wenn die Eltern plötzlich Hilfe brauchen. Ich will weder meine Kinder noch meine Eltern immer in fremde Hände geben müssen. Denn warum soll ich Kinder kriegen, wenn ich sie nur 1 Stunde am Tag sehe und wir uns in dieser Zeit gemeinsam durch die Hausaufgaben quälen? Und am Wochenende sind wir dann alle so müde, dass wir nur schlafen und vielleicht noch in den Supermarkt gehen? Das kann es für mich nicht sein. Ja, ich bin Generation Y, die Generation, die angeblich so viel Wert auf die Work-Life-Balance legt. Und ja, ich möchte, wenn ich Kinder bekomme, auch Spaß mit ihnen haben. Ehrlich gesagt halte ich das aber für vollkommen gerechtfertigt. Die meisten Frauen arbeiten heutzutage nun mal. Sie müssen oft arbeiten, damit die Familie genügend Geld hat. Und ich will auch arbeiten, weil ich gerne arbeite, weil ich mein eigenes Geld verdienen möchte, weil es ein Teil meiner Identität ist, weil ich im Falle einer Trennung mein eigenes Geld und auch später meine eigene Rente brauche. Kinder kriegen und Vollzeit arbeiten, mit der 28-Stunden-Woche könnte ich mir das sehr viel besser vorstellen. Und Hilfe von der Gesellschaft, vom Arbeitgeber zu bekommen, fände ich nur fair. Ein Zeichen der Solidarität quasi.
7 Stunden weniger arbeiten pro Woche, das ist also die Idee der verkürzten Vollzeit. Ist das jetzt nur Träumerei oder wäre so eine Arbeitswelt denkbar? Die Arbeitgeber sagen kategorisch nein, das haben wir ja bereits gehört. Jetzt fragen wir mal die andere Seite. Professor Gustav Horn ist Direktor am Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Ich habe ihn gefragt, welche Bedeutung hätte ein solcher Abschluss seiner Meinung nach für die Arbeitswelt in Deutschland?
Ich glaube schon, dass es eine Art Pionierabschluss für die Arbeitswelt wäre, denn hier wird Flexibilität etwas anders interpretiert als üblicherweise. Es ist nämlich eine Flexibilität, die sich nach den Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer richtet und nach ihren Bedürfnissen. Und sie haben insbesondere das Bedürfnis nach flexiblen Arbeitszeiten, wenn sie stark belastet sind, zum Beispiel durch die Sorge für kleinere Kinder oder durch die Sorge für kränkelnde Eltern. Und das wird ihnen ermöglicht, das würde ihnen ermöglicht durch einen solchen Abschluss.
Also wenn man sich um die Kinder kümmert oder um die Eltern, dann soll auch ein Lohnausgleich dazukommen. Aber ist das denn die Aufgabe der Arbeitgeber? Ist das nicht eigentlich eher eine staatliche Aufgabe?
Das kann man so sehen, aber der Staat hat hier in dieser Hinsicht bisher nichts unternommen und deshalb ist es absolut legitim für eine Gewerkschaft, die Interessen ihrer Mitglieder, die ja eben auch kleine Kinder haben oder auch kränkelnde Eltern haben, zu vertreten gegenüber den Arbeitgebern. Und insofern ist dies zu begrüßen. Es wäre noch mehr zu begrüßen, wenn der Staat sich mit entsprechenden Maßnahmen anschließen würde.
Auch heute arbeiten viele 40 Stunden die Woche. Die sehen diese Forderung nach 28 Stunden bestimmt als ein Luxusproblem, oder?
Ich würde nicht sagen, dass es ein Luxusproblem ist, denn Luxus würde heißen, darunter würde ich verstehen, wenn sich die Menschen dann einfach in die Sonne legen und ausruhen. Es geht hier um Menschen, die sehr stark zeitlich belastet sind. Das weiß jeder, der kleinere Kinder hatte und das weiß jeder, der sich um Eltern kümmern muss, die vielleicht nicht mehr ganz so gut in Schuss sind. Und es geht darum, diesen Menschen das Leben etwas leichter zu machen, als es bisher ist. Insofern stört mich der Ausdruck Luxusproblem schon ein wenig.
Können Sie die Klagen der Arbeitgeber nicht nachvollziehen? Also die hätten schon enorme Zusatzkosten, die man ihnen aufbummt.
Ich glaube, dass diese Kosten mühelos verkraftbar sind in der derzeitigen Situation. Die deutsche Wirtschaft ist sehr konkurrenzfähig. Wir hatten in den ersten Jahren der Währungsunion die niedrigsten Lohnzuwächse von allen 17 Ländern des Euroraums. Und wir sind jetzt erst seit kurzer Zeit etwas über dem Durchschnitt. Das ist auch aus einer gesamtwirtschaftlichen Sicht vernünftig, denn die Inflationsraten sind insgesamt zu niedrig. Und selbst internationale Organisationen wie die OECD oder auch die EZB beklagen, dass die Löhne so schwach wachsen. Und hier könnte aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive heraus dieser Abschluss eine gute Entwicklung sein, die der gesamten Volkswirtschaft in Deutschland, aber auch in Europa hilft.
Aber die Lohnkosten sind ja im internationalen Vergleich gesehen in Deutschland extrem hoch.
Die Lohnkosten in der Industrie sind in der unteren Spitzengruppe anzusiedeln, aber demgegenüber.
In der unteren Spitzengruppe, das ist sehr schön formuliert.
Das heißt, wir liegen in der Spitzengruppe, aber dort eher am unteren Ende.
Ja.
Und dem muss man aber noch gegenüberstellen, dass die Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer in Deutschland eben auch sehr hoch ist. Und wenn man das beides zusammennimmt, dann ist die deutsche Industrie sehr konkurrenzfähig.
Die Arbeitslosigkeit ist ja glücklicherweise sehr niedrig in Deutschland, aber es sind immerhin noch 2,5 Millionen Menschen. Und es gibt auch Menschen, die befürchten, durch die Erfolge der Gewerkschaften wird es jetzt noch teurer, die Arbeit, und dann wird es für diese Leute noch schwieriger, einen Job zu finden. Ist das berechtigt?
Das ist etwas zu einfach gesehen, denn die Beschäftigung ergibt sich nicht nur als Folge von Lohnentwicklung, sondern die Beschäftigung ergibt sich auch als Folge von Nachfrageentwicklung und beides muss man in Einklang bringen. Es wäre eine Illusion anzunehmen, dass wenn man die Löhne nur genügend weit senken würde, dass dann der letzte Arbeitslose vom Markt verschwindet, weil dann sind die Einkommen der Menschen auch sehr niedrig und sie fragen keine Produkte nach und dadurch entsteht neue Arbeitslosigkeit. Umgekehrt gilt, dass bei den Arbeitslosen heute mit niedrigen Löhnen wahrscheinlich nicht allzu viele noch in mehr Beschäftigung kommen können.
Andererseits muss man natürlich auch sehen, also wenn wir die Lohnkosten noch weiter steigern in Deutschland, dass dann der Impuls, Arbeitsplätze nach Osteuropa zu verlegen, wahrscheinlich steigt, oder nicht?
Das sehe ich nicht so. Das ist immer die Frage, wie bewertet man die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie? Und die Wettbewerbsfähigkeit ist preislich gesehen im Moment sehr, sehr hoch. Da ist einfach noch Spielraum nach oben, ohne dass es zu Verlagerung käme. Hier müssen die Löhne noch deutlich höher liegen, etwa um 15-16%, damit wir uns Gedanken darüber machen müssten, dass es zu weiteren Verlagerungen käme.
Und es kommt ja eine neue Entwicklung auf uns zu, die Digitalisierung. Heißt, es wird in den nächsten Jahren viele, viele Arbeitsplätze kosten. Und das wird dann nochmal die Arbeitssituation verschärfen.
Wenn die Digitalisierung tatsächlich so viele Arbeitsplätze kostet, von denen wir im Moment überhaupt noch nichts sehen, dann entstehen eben Produktivitätszuwächse, die sich auch in entsprechend höheren Löhnen wieder niederschlagen müssten. Und dann haben die Menschen, die dann noch beschäftigt sind, sehr viel Geld, das sie ausgeben und damit entstehen neue Arbeitsplätze an anderer Stelle.
Sie haben keine Sorge, dass sich die Gewerkschaft überflüssig macht irgendwann?
Nein, im Gegenteil. Die Entwicklung des letzten Jahrzehnts zeigt ja, wie notwendig Gewerkschaften sind. Wir haben ja feststellen müssen, dass gerade durch die Schwächung der Gewerkschaften beispielsweise die Ungleichheit sehr stark zugenommen hat. Und wer denn anders als die Gewerkschaften soll die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchsetzen?
Professor Gustav Horn vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Schauen wir noch einmal, unter welchen Bedingungen eigentlich die Reisebloggerin arbeitet, die lieber anonym bleiben möchte. Sie arbeitet viel und sie verdient wenig, aber sie will es so.
In Deutschland hat mich alles unglücklich gemacht. Das Wetter, dieses programmierte Leben. Ich hatte das Gefühl, man erwartet nach meinem Studium von mir, den 9-to-5-Alltag zu beginnen und zu heiraten. Mit einem Haus, zwei Kindern und drei Hunden. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Meine Selbstständigkeit bringt auch Unsicherheit und Zukunftsängste mit sich. Aber bisher bin ich noch nie so richtig in Geldnot geraten. In den 3 Jahren, in denen ich nun als digitale Nomadin lebe, musste ich nur ein einziges Mal meine Eltern fragen, ob sie mir Geld vorschießen. Nach 3 Wochen konnte ich es ihnen schon wieder zurückgeben. Und wenn es doch mal einen Monat lang etwas knapper wird, kann ich in Vietnam oder auf Bali leichter Geld sparen als im teuren Deutschland.
Wie lebensnah sind unsere Gewerkschaften noch? Die Arbeitswelt verändert sich rasant und in den kommenden Jahren wird sich das noch beschleunigen, glauben viele, denn die Digitalisierung wird fast jeden Arbeitsbereich gründlich verändern. Was kommt da auf uns zu? Alexander Schmidt mit einem Ausblick.
Was wir unter dem Schlagwort Industrie 4.0 diskutieren, bedeutet, Maschinen werden zunehmend intelligent, werden miteinander kommunizieren und bilden damit ein weltweites Netzwerk. Das wird Auswirkungen auf die Tätigkeit des Menschen haben, sagt Enzo Weber, Professor am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, und denkt dabei insbesondere an Jobs mit einem hohen Maß an Routine.
Routine, was ja eigentlich ein positiv besetztes Wort ist, aber das beinhaltet, dass die Tätigkeiten einer gewissen Logik folgen. Und Logik ist am besten programmierbar. Damit können solche Tätigkeiten am ehesten dann auch von digitaler Technik übernommen werden.
Das betrifft nicht nur Helfer oder gering qualifizierte Arbeiter in der Produktion. Es betrifft auch Facharbeiter oder Dienstleister wie zum Beispiel Bus- oder Taxifahrer oder Verkäufer. Rainer Anderl, Professor für Datenverarbeitung an der TU Darmstadt, sagt:
Der Mensch wird auf keinen Fall überflüssig werden. Im Gegenteil, er wird eine neue Rolle bekommen. Er wird natürlich sehr stark die technischen Systeme nach wie vor beherrschen müssen. Er wird auch in die Lage versetzt werden, nicht nur ein einzelnes Gerät zu verstehen, sondern ein ganzes Produktionssystem beispielsweise zu verstehen.
Das gibt einen Vorgeschmack auf die neue Welt von Industrie 4.0. Technische Kompetenz allein reicht nicht mehr aus. Vernetztes Denken ist gefragt in wechselnden Teams, sagt Professor Enzo Weber.
Eher wird es dagegen darauf ankommen, Dinge in Richtung Kommunikation, Kreativität oder auch in Richtung Prozessdenken in der Wirtschaft tatsächlich als Tätigkeiten durch Menschen zu übernehmen.
Es geht in Zukunft darum, in Wertschöpfungsketten zu denken. So entstehen ganz neue Geschäftsmodelle. Ein Beispiel. Ein Unternehmen verkauft Kühlschränke für Restaurants und Großküchen. Nicht mehr in Form eines Gerätes, sondern als Kühlleistung für eine bestimmte Dauer mit Garantie. Professor Rainer Anderl.
Das heißt, der Anbieter hat selbst natürlich Interesse daran, die Betriebszustände des Gerätes zu kennen und gegebenenfalls, wenn absehbar ist, dass es zu einem Ausfall kommen könnte, sofort einzugreifen und eben die Kühlleistung zu garantieren.
Der Kühlschrank sendet dazu ein Signal an den Hersteller. In der industriellen digitalen Fertigung bedeutet dieses vernetzte Denken, dass Arbeiter und Ingenieure Hand in Hand mit Maschinen arbeiten werden, sagt der Präsident der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände, Wolf Mang.
Dazu müssen die Roboter auch, die es gibt, teilweise noch etwas weiterentwickelt werden. Die können heute schon fühlen, die können sehen, die können hören. Diese Fähigkeiten müssen aber noch verbessert werden, ja, um hier noch sensibler entsprechend mit den Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, weil schlussendlich der Mitarbeiter muss ja auch geschützt sein.
Vorausgesetzt, die Mitarbeiter können das auch. Sie müssen geschult und fortgebildet werden. Lebenslanges Lernen bekommt eine ganz andere Bedeutung in einer digitalisierten Welt, sagt Professor Enzo Weber.
Weiterbildung ist eine Sache, die mit der Erstausbildung auf derselben Stufe stehen muss. Und dafür muss auch unsere Gemeinschaft, muss auch unser Staat mehr tun. Wir finanzieren vollständig die Erstausbildung. Wir finanzieren eine Arbeitsmarktpolitik für Arbeitslose. Aber für Beschäftigte, da haben wir im Moment noch zu wenig zu bieten.
Will heißen, wir haben es ein Stück weit selbst in der Hand, wie viele Menschen in der digitalen Welt der Zukunft eine Beschäftigung finden. Seriöse Zahlen dazu gibt es bislang nicht.
Der Mensch also wird nicht überflüssig in der digitalen Gesellschaft, aber seine Rolle in der Arbeitswelt wird sich grundlegend ändern. Wer hat sich bisher schon mit vernetztem Denken beschäftigt? Professor Karl Welker ist Direktor des Instituts für Informationswirtschaft in Langenfeld. Schönen guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend, Herr Bernd.
Ziehen wir eine kurze Bilanz. Also das Zeitalter der Digitalisierung hat ja gerade erst begonnen. Was glauben Sie, wie groß werden die Einschnitte sein, die sich da abzeichnen?
Nun ja, das Ganze ist eine Entwicklung, die findet ja nun schon seit, ich sag mal, 30 Jahren statt. Wir erinnern uns da an den ersten Personal Computer, PC, und von da kamen weitere Entwicklungsschritte. Und es sind ja erstmal auch gar nicht alle Bereiche des Lebens betroffen. Ja, wenn man manchmal so die sehr dramatischen Entwürfe der Zukunft so sich vor Augen führt. Also eine Pizza muss auch weiter gebacken und ausgeliefert werden, wenn Sie so eine Telepizza bestellen. Die kommt ja nicht durch die Datenleitung. Und der andere Punkt, den wir uns auch klar machen müssen, manches geht gar nicht so schnell. Auch nach den 30 Jahren oder ich sag mal nach 15 Jahren Internetanwendungen finden wir immer noch Immobilienmakler, Shoppingmalls oder Fachkongresse, wo man sich Auge in Auge begegnet und in die Hände schüttelt. Also wir gehen jetzt mal nicht von dem Schlagwort industrielle Revolution oder vierte industrielle Revolution aus, aber große Veränderungen, wie gerade erwähnt, finden ja schon seit langem statt. Und wir gehen davon aus, dass das beschleunigter, schneller vonstatten gehen wird in Zukunft. Und deswegen ist es sicher richtig, dass wir uns jetzt frühzeitig damit beschäftigen, als Unternehmen, als einzelner Mitarbeiter, als Bürger, nicht? Also da ist die spannende Frage, wohin geht die digitale Reise?
Bleiben wir mal bei den Unternehmen. Wie müssen die sich darauf einstellen, auf die Digitalisierung, die nun kommt?
Ja, das ist ein weites Feld. Wie stelle ich mir als Unternehmen ein? Die Frage ist erstmal zu definieren und ein Verständnis zu gewinnen, was ist Digitalisierung? Ja, in unseren Unternehmensgesprächen stellen wir fest, dass es da eine sehr große Bandbreite an Vorstellungen und Erwartungen gibt, aber manchmal auch eine gewisse Ratlosigkeit. Wie gehe ich jetzt damit um? Was kommt da auf uns zu? Wie muss ich mich vorbereiten? Was sage ich meiner IT-Abteilung, was die tun sollen? Die sagen, okay, was sollen wir tun? Weil wenn wir keine Vorgaben bekommen, wissen wir auch nicht, wie wir investieren. Also das wäre vielleicht der Punkt Nummer eins, sich kundig zu machen, worum geht es hier? Und da kommen natürlich ganz unterschiedliche Leute um die Ecke. Nicht die einen wollen Ihnen da wieder Technik verkaufen, die anderen haben andere Interessen. Da ist es sicherlich schwierig, da den richtigen Ansprechpartner zu finden und nicht wieder den nächsten Berater-Hype aufzusetzen. Nicht? Das ist also so eine Schwierigkeit an der Stelle. Also aus unserer Feder gesprochen, Digitalisierung heißt langfristig, dass sie immer mehr Realität in digitalen Digits abbilden. Also sie schaffen eine Softwarewelt, sie schaffen Vernetzung und sie überlegen, wie kann ich automatisieren. Die spannendere Frage ist auch, wie kann ich ganz neue Möglichkeiten erschließen. Also kann heißen neues Geschäftsmodell, kann heißen Abläufe einfach intelligenter, einfacher, bequemer zuverlässiger abzuwickeln, nicht? Und damit auch die Mitarbeiter zu entlasten, Kunden glücklicher zu machen. Also das sind, glaube ich, die Herausforderungen. Gar nicht so sehr das Thema Kosten senken. Das ist viel zu einfach gedacht.
Aber heißt Digitalisierung nicht automatisch auch Rationalisierung?
Nein, nicht zwingend. Sie können dramatisch viel Geld versenken, ohne einen Effekt zu erzielen. Also da gibt es sehr prominente Beispiele für. Wenn man das gut macht, aber auch da gibt es die mehr oder Sprichwort, dass man sagt, ja, jetzt habe ich hier einen Computer und kann vieles schneller machen, aber Sie glauben ja nicht, wie viel Zeit ich mit Software-Updates und mit Sicherheitsproblemen verbringe, nicht? Also es gibt da lustige Sprüche und Gespräche an Stammtischen dazu. Ernsthaft. Natürlich geht es um Technologieeinsatz und bei jeder Investition überlegen Sie, wo sind die Nutzeneffekte. Nochmal, es ist nicht nur das Thema Kostensenken, sondern eine Vielzahl von Dingen, Stabilität im Prozess, Beschleunigung, Transparenz. Ja? Und dagegen steht halt eine gewisse Investitionssumme und laufende Kosten, also CapEx, OpEx, die sich dann anschließen. Und das ist eine Kalkulation, die Sie bei jedem Projekt anschieben. Losgelöst von diesem großen Digitalisierungshype, das ist eine Sache, die Sie seit immer genau so machen. Und begründet sich jedes Investitionsprojekt.
Schauen wir auf die Arbeitnehmerseite. Also wir haben schon gehört, lebenslanges Lernen, das ist so ein Schlagwort. Bisher meinte man damit, naja Gott, ich mache einmal im Jahr so einen kleinen Computerkurs oder ich reflektiere über mein Verhalten im Großraumbüro. Das reicht nicht mehr?
Ja, also die Arbeitswelt wird sich verändern. Das ist eine Thematik Arbeitsorganisation. Es wird neue Technik eingesetzt. Das heißt, damit muss man sich vertraut machen. Die stille Erwartung wäre, dass hier Mitarbeiter auch entsprechend geschult werden. Der zweite Punkt ist, dass Mitarbeiter Zeit gewinnen für vielleicht das Wichtigere, nicht? Also ich würde hier einfach anregen, dass man nicht immer in Richtung Einsparung argumentiert, sondern sagt, jetzt habe ich endlich mal Zeit, einen ehrlichen Kundenservice anzubieten oder ein bisschen kreativer zu arbeiten oder mehr Empathie, sei es für den Kunden, sei es für die Mitarbeiter, Kollegen. Ja, das sind viele Möglichkeiten, die es gegeben sind. Also es ist ein weites Feld.
Wie wird sich das Verhältnis zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeber verändern in dieser digitalisierten Gesellschaft? Was vermuten Sie?
Ja, also unsere Wahrnehmung ist, dass das Thema Digitalisierung selbst im Prinzip für die beiden Seiten gar nicht so sehr einen Widerspruch darstellt. Also beide Seiten können dieses Stichwort oder diese Vorgehensweise, diese Philosophie Digitalisierung für ihre Klientel nutzen. Die Gemeinsamkeit für beide, fangen wir mit den Gemeinsamkeiten an, sollte ja sein, das Credo ist, die Seele eines Unternehmens liegt in den Menschen. Ja, es ist nicht der, wenn ich ein Unternehmen übernehme, ist es ja nicht der Vorrat, die Vorräte, die da rumliegen. Dann ist es gar nicht so sehr die Maschine oder das Gebäude. Das sind alles Dinge, die bekomme ich auch so. Die Seele, das Know-how, der Kern, der Wert des Unternehmens liegt immer in den Mitarbeitern. Wenn die ihnen verloren gehen nach einer Firmenübernahme beispielsweise und die wandern ab, dann ist das Unternehmen auch eigentlich nichts mehr wert. Also im Menschen liegt das, liegt der Wert des Unternehmens. Das ist eine Sache, da sind wir bei einem sehr hohen Menschenbild an der Stelle und das gilt wahrscheinlich für beide Seiten, für die Gewerkschaften als auch für die Arbeitgeber, wenn wir sie so nennen wollen. Und deswegen, wir setzen da an, dass wir sagen, wie können wir, wenn wir jetzt auf die Mitarbeiter abzielen, wie können wir für Motivation und Identifikation sorgen? Also wie kann Digitalisierung dazu helfen, dass meine Mitarbeiter richtig Gas geben und sagen, wow, ich arbeite für ein richtig tolles Unternehmen. Das fängt bei trivialen Dingen an, also digitale schicke Arbeitsoberflächen in der Software, ja, oder Endgeräte, die einfach sexy aussehen. Oder Sie haben ein Intranet 2.0, was Sie morgens begrüßt mit verschiedenen Dienstleistungsangeboten, ja, ein schicker Menüplan für die Betriebskantine oder eine Oberfläche, wo Sie Ihre Idee abladen können und nachher auch nach erfolgreicher Umsetzung eine Belohnung erhalten. Also das alles, was wir so in gut geführten Unternehmen kennen. Digitale Collaboration, Teamräume, die virtuell da sind, das heißt, sie sind unterwegs auf Geschäftsreise oder sie sind zu Hause. Nicht, dass ich sie aus der Freizeit rausholen möchte, aber denken Sie mal an die ganzen Berufsrückkehrerinnen. Ich muss jetzt wirklich mal die Damenwelt ansprechen. Ich kenne viele Fälle, wo jemand sehr, sehr gerne früher schon wieder ins Unternehmen zurückgekehrt wäre. Also nicht physisch unbedingt ins Büro, aber um dran zu bleiben am Geschehen oder mitzuarbeiten, was natürlich heute auch online geht. Ja, Telearbeit ist ja kein neuer Begriff. Aber einen weiteren Punkt, den ich loswerden wollte, ist so, Server und Netzwerke, die performen und nicht ihre Mitarbeiter sauer reiten. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ne? Oder Personalentwicklung kenne ich in gut geführten Unternehmen, wo wir sagen, wie kann ich mit permanentem Lernen, wenn diese Veränderungen permanent stattfinden, wie kann ich hier die Mitarbeiter up-to-date halten mit modernen Methoden, ich sag mal ein Schlagwort E-Learning, leider auch oft genug schlecht gemacht, oder wie kann ich eingesparte Arbeitszeit, wie schon erwähnt, umsetzen in kreative Dinge und wie kann ich es so definieren, dass meine Mitarbeiter verstehen und dann auch einen eigenen Antrieb entwickeln, dass ich digitale Skills als Teil der Qualifikation definiere. Also es geht in Zukunft gar nicht ohne einen ganz hohen Anteil an eigener Aktivität. Wir beobachten, ist jetzt ein kleiner Nebenschauplatz in der Frage, was macht eigentlich die IT-Abteilung der Zukunft, dass wir sehen, dass durch die zunehmende digitale Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch immer mehr auf der Fachseite liegt. Ja, also man bestellt nicht alles bei der IT-Abteilung, sondern das kann der Mitarbeiter selbst.
Sie haben gerade schon die Kolleginnen angesprochen und an dem Punkt hätte Ihnen jetzt ein IG Metall-Funktionär applaudiert und gesagt, genau deshalb wollen wir dieses Projekt machen mit den 28 Arbeitsstunden, weil man eben dann auch leichter zurückkehren kann und man fordert ja auch ein Recht auf Rückkehr in die Vollzeit. Also glauben Sie, das ist der richtige Weg?
Also ich habe mich mit diesem Gewerkschaftsmodell, muss ich zugeben, nicht vertraut gemacht. Also es gibt viele Wege. Ich habe nur eine Wahrnehmung, dass wir eine große Chance vertun, wenn wir die technischen Möglichkeiten nicht nutzen, um die vielen Damen, die gerne zurückkehren möchten in den Arbeitsprozess, aus unterschiedlichen Gründen, das ist aber auch alles Nebensache, wenn wir die nicht einfangen, wenn wir die nicht wirklich dahin bekommen, wo sie gerne hin möchten. Das wäre schade. Es wäre einfach nur schade für die Mitarbeiterinnen selbst, aber auch natürlich für die Unternehmen, die ja auch händeringend nach qualifizierten Leuten suchen und da wirklich Fehler machen, wenn sie das nicht beim Schopfe packen. Ne?
Professor Karl Welker, Direktor des Instituts für Informationswirtschaft in Langenfeld. Vielen Dank. Seid mal flexibel, harte Streiks für weiche Arbeitszeiten. Das war unser Thema heute. Am Donnerstag gehen die Verhandlungen weiter. Und ich fürchte, wir brauchen da ein bisschen Geduld. Mein Name ist Uwe Berndt. Schönen Abend noch.